Gottesdienst am 13.01.2019. Diesmal mit unserem Pfarrer Uli Schieneis.
Einen schönen guten Morgen euch allen. Herzlich willkommen im neuen Jahr und hier bei uns in Buxheim. Ich freue mich, dass ihr so fröhlich ins Jahr startet, euch zu hören. Ist schön und ich freue mich jetzt auch gleich auf besondere Weise zu hören, denn wir müssen ein Lied üben. Da hole ich jetzt ein bisschen aus, vielleicht könnt ihr euch erinnern, ab und zu, wenn wir diese ganz modernen Lieder gesungen haben, da war am Anfang manchmal so ein Bild von Martin Luther und seinen Kindern, wie er mit ihnen ein Lied übt oder ein Lied singt. Heute singen wir miteinander ein altes Lutherlied, von ihm selbst getextet, selbst die Melodie stammt von ihm, das Lied mit der Nummer 202. Es ist ein Klassiker, also für die, die Luther kennen und mögen, die wissen, das ist ein klassisches Lutherlied, aber wir müssen es üben. Jetzt die genauen Anweisungen gibt Ihnen die Frau Pohl.
Also es ist ein Lied, das nicht ins Ohr geht. Also auch wenn man es 10 Mal gesungen hat, glaube ich, kann man es immer noch nicht auswendig, weil es ein bisschen sperrig ist von der Melodie. Aber es ist hochinteressant. Und zwar im ersten Teil, Sie haben es sicher schon aufgeschlagen und können die Noten sich anschauen. Der erste Teil ist eigentlich noch ganz normal vom Rhythmus, mit punktierten Noten, das kennen wir alle. Aber im zweiten Teil, wo es dann heißt, zu waschen uns von Sünden, da kommen die Synkopen. Man kennt es aus dem Lied, ein feste Burg ist unser Gott. Und so geht es hier aus. Ich spiele Ihnen gerade mal nur das Stück vor. Und dann kommt das gleiche nochmal bei Blut und Wunden, sein Selbst. Also das sind die zwei Stellen, die ein bisschen besonders sind, wo man sich vielleicht ein bisschen drauf einstellen muss rhythmisch. Und ansonsten würde ich sagen, ich spiele das Ihnen jetzt einfach mal vor, nur die Melodie ohne Begleitung, dann hört man die Melodie besser und dann können wir es einmal gemeinsam durchsingen.
Ich kriege das gut hin. Ja, liebe Gemeinde, guten Morgen. Jetzt kommt von mir auch noch eine Begrüßung.
Guten Morgen.
Herzlich willkommen zu unserem heutigen Gottesdienst. Es ist der erste Sonntag nach Epiphanias. Und da denken wir in besonderer Weise an die Taufe Jesu im Jordan. Also wir können das gerne so machen. Wir lassen jetzt einfach mal das schlechte Wetter zurück. Wir lassen auch den Weihnachtsbaum stehen, den Weihnachtsstern. Wir nehmen nur die Weihnachtsfreude im Herzen mit. Da trägt man ja nicht schwer daran. Die wollen wir uns ja auch ein ganzes Jahr lang bewahren. Ja, und dann werden wir dann später hören von der Taufe Jesu am Jordan. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du in aller Finsternis aufstrahlst, draußen in der Welt und drinnen in unseren Herzen. Du hörst nicht auf, Schöpfer des Lichtes und des Lebens zu sein. Wie könnten wir aufhören, dieses Licht und dieses Leben zu suchen? Dir sei Dank und Ehre in Ewigkeit. Amen.
Amen. Amen.
Bitte nehmen Sie wieder Platz. Wir singen das Lied Nummer 66. Zum Lobpreis Gottes an. Das ist der alte Simeon, Er erkennt den neugeborenen Jesus, den Retter der Welt. Und wir wollen nun diesen Lobgesang des Simeon als Wechselgebet sprechen. Ich denke, wir können das so machen, dass die erste Zeile vielleicht die Fensterseite spricht, die eingerückte Zeile dann die andere Seite. Und den Leitvers, den wollen wir miteinander zusammensprechen nach der dritten Zeile und am Ende dann dieses Wechselgebetes. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern. Ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Bewahre uns, o Herr, wenn wir wachen, behüte uns, wenn wir schlafen, auf dass wir wachen mit Christus und ruhen in Frieden. Lob und Preis sei Gott dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in die Ewigkeit. Amen. Bewahre uns, o Herr, wenn wir wachen, behüte uns, wenn wir schlafen, auf dass wir wachen mit Christus und ruhen in Frieden. Amen. Wir hören ein kleines Musikstück.
Als Lesung hören wir aus dem Evangelium nach Matthäus, Kapitel 3, die Verse 13 bis 17. Um diese Zeit kam Jesus von Galiläa her an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Johannes versuchte, ihn davon abzubringen und sagte, ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir? Aber Jesus antwortete, sträub dich nicht, das ist es, was wir jetzt zu tun haben, damit alles geschieht, was Gott will. Da gab Johannes nach. Sobald Jesus getauft war, stieg er aus dem Wasser. Da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und eine Stimme aus dem Himmel sagte, dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt. Soweit die Worte des heutigen Evangeliums. Gott, der Herr, segne Sie nach dem Reichtum seiner Gnade an uns. Amen. Und nun wollen wir singend mit dem Lied Nummer 704 unseren Glauben bekennen.
Die Liebe Gottes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Haben Sie denn zu Hause schon die Krippe weggeräumt?
Nein.
Steht noch der Tannenbaum?
Ja.
Auch, also ist irgendwie noch Weihnachten bei Ihnen zu Hause? Hier ja auch, hier steht er noch mit ein bisschen Hilfe von Stühlen. Hier haben wir auch noch ein bisschen Weihnachten. Tatsächlich ist es so, dass das Weihnachtsfest erst mit dem heutigen Festtag der Feier der Taufe des Johannes sein Ende findet. Also der Weihnachtszyklus geht jetzt hier mit diesem Sonntag zu Ende. Und gleichzeitig gehen wir da einen Schritt hinein, heraus aus der Kindheits- und Jugendgeschichte Jesu Christi, hinein in sein Wirken. Wir stehen an einer Schnittstelle des Volkes Israels. Wir stehen am Jordan, am Fluss, am Übergang von der Wüste ins verheißene Land, am Übergang von wir haben Not hin zum da ist Fülle. Eine Schnittstelle haben wir heute sozusagen auf verschiedenen Ebenen. Einmal von der festlichen Feier her, auf der anderen Seite von unserem Bibeltext, vom Predigtext, von der Evangeliumslesung her. Achtung, Weihnachten ist noch nicht ganz zu Ende. Bis heute reicht es. Es waren offenbar nicht nur tiefsinnige Theologen, sondern auch gute Herzenskenner, die Menschen vor uns, die nach alter Tradition die Weihnachtszeit der Kirche erst heute mit dem Fest der Taufe des Herrn enden ließen. Neugierig schlage ich dann die Bibel auf und schaue, was für ein Text denn da zur Verfügung steht für diesen Festtag. Ich stütze, wie gesagt, eine Schnittstelle. Johannes taucht noch einmal auf. Und mit diesem Johannes, da greifen wir ganz weit zurück in die Adventszeit. Da kam er auch schon einmal vor mit seinen mit seiner Ankündigung, er werde derjenige sein, der dem Herrn den Weg bereitet. Ich schlage also die Bibel auf und merke im dritten Kapitel des Matthäus-Evangeliums, da tritt mir ganz unvermittelt der erwachsene Jesus entgegen. Nicht mehr das kleine Kind, nicht mehr der Bub, sondern der Erwachsene tritt mir entgegen, kommt in das Licht der Öffentlichkeit, tritt heraus aus der Verborgenheit. Vielleicht tritt Jesus mit dieser Textstelle auch aus der Geborgenheit seiner Kindheit und Jugend in Nazareth heraus. Er tritt heraus aus seiner Beschäftigung als Bauhandwerker mit seinem Stiefvater als Vorgesetzten. Vermutlich war er hauptsächlich in der von der römischen Weltkultur geprägten Kleinstadt tätig, in Sepphoris. Da war einiges los, Theater, Therme, tausende von Soldaten aus aller Welt, ungefähr 6000 Elitesoldaten waren da stationiert, römischer Flair, griechische Kultur, Jesus arbeitet dort, hat wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich mitgeholfen beim Theaterbau. Und jetzt in unserem Predigttext treffen wir ihn ganz woanders, an einem Ort des Übergangs. An einem unwirklichen Ort, in der Ödnis von Judäa, im Jordangraben, im Jordantal, da sehen wir ihn. Vielleicht haben Sie es noch in Erinnerung, die Lesung, was war da beschrieben? Jesus will sich also auch taufen lassen, Johannes will nicht. Jesus überredet Johannes, Johannes gibt natürlich nach. Jesus tritt wieder an die Ufer des Jordans. Damals übrigens war das noch ein ganz kraftvoller Fluss. Und als er am Ufer steht, regt sich etwas im Himmel. Flirrend wie eine Taube verbindet sich Gottes Geist mit Gottes Sohn. Und die dritte Person der Dreieinigkeit meldet sich auch noch. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. An dieser Stelle möchte ich einen kurzen Ausflug mit Ihnen machen in den Sommer, in das Frühjahr, an die Buchsach. Ich schaue gerade, ich glaube, Herr Laub, waren wir mal zusammen dort gestanden, bei einer Taufe. Wieder werde ich dieses Jahr mehrmals dort taufen und wieder werde ich genau diese Situation beschreiben. Und wieder werde ich den Taufspruch Jesu hervorheben und sagen, das ist doch etwas, was wir gerne hören. An dir habe ich echt gefallen. Du bist mein geliebtes Kind. Das hören wir gerne, bevor wir etwas leisten müssen. Und wenn es gut gelingt, dann ist die Erziehung darauf aufgebaut, dass bevor alles leisten, bevor man irgendetwas beweisen könnte als junger Mensch dann oder später Erwachsener, bevor man also seine Orden sich an die Brust heften kann durch den Lebensweg, bekommt man gesagt, du bist geliebt. An dir habe ich wohlgefallen. Und so ist auch der Vater im Himmel zu seinem Sohn Jesus Christus. Ich habe so ein Wohlgefallen an dir. Mein Herz brennt für dich, bevor du etwas getan hast. Vor der Bergpredigt, vor den Heilungswundern, vor der Tempelreinigung, vor dem schmerzvollen Weg hinauf nach Golgatha bekommt Jesus Christus das als Taufspruch ins Herz geschrieben. Ich habe an dir wohlgefallen. Wohlwollende, bedingungslose Liebe ist der Anfang auf Jesu Weg. Alle Werke des Reiches Gottes dienten also nicht dazu, den ewigen Vater im Himmel irgendwie zu beeindrucken, sondern es war die Liebe Gottes, die alles in den Anfang setzte. Ohne Erwartungen, einfach nur Zuspruch. Die Dinge und die Werke des Reiches Gottes, die flossen dann aus dem Wesen Jesu Christi wie so ein lebendiger Fluss. Und das hat er ihnen ja auch versprochen, dass Gutes aus ihrem Leben herausfließen wird. Wenn sie in die Liebe Gottes eingetaucht werden, dann wird Frisches und Lebendiges von ihnen in diese Welt fließen. Wie ist es denn nun? Wollen Sie Gott gefallen? Irgendetwas ganz Bedeutungsvolles bewirken fürs Reich Gottes? Wollen Sie tapfer dem Weg Ihrer Bestimmung folgen? Wollen wir die Spielregeln des Glaubens richtig gut einhalten, alles richtig machen? Dann müssen wir uns daran erinnern, am Anfang steht die Taufe, am Anfang unseres Weges mit Gott steht das Empfangen, das Eintauchen in die Liebe Gottes. Das sollte nicht nur diesen Anfang bestimmen, sondern jeden Schritt und jeden Tritt, den wir auf diesem Glaubensweg gehen. Es sollte davon gespeist sein, dass wir wissen, wir sind eigentlich bedingungslos geliebt. Gott könnte wirklich auch ohne uns. Aber wir dürfen und wir können, weil wir geliebt sind. Wir dürfen mitwirken an dem Guten in dieser Welt, das Gute zu verwirklichen. Aber nicht aus Zwang und nicht aus Druck. Von keiner Seite sollten wir diesen Druck zugestehen, unser Herz irgendwie in den Griff zu bekommen. Wir sollten uns nicht diesem Druck beugen, sondern uns eher hineinbeugen in dieses Wasser, in das Taufwasser, eintauchen in die Liebe Gottes, so oft wir nur können. Noch ein zweites zu diesem Predigttext. Das Evangelium knüpft ja, wie gesagt, an den Advent an. Wir erinnern uns, in der Wüste hatte Johannes gepredigt, die Menschen sollen sich verändern und sich bekehren und so dem Messias den Weg bereiten. Und als Zeichen dieser Umkehr hatte Johannes alle Menschen und alle Zeitgenossen, alle zur Taufe im Jordan aufgerufen. Gekommen sind nicht alle, aber ganz, ganz viele. Vorbereiten sollten sie sich für das große Eingreifen Gottes. Sie sollten noch einmal hinaus aus dem verheißenen Land hinüber in die Wüste, dort warten, sich taufen lassen und auf neue Art und Weise in das Land der Verheißung einziehen. Johannes, der Täufer, hatte etwas gesehen. Er hatte einen Feuervorhang kommen sehen. Er hatte etwas gesehen, was die Welt verändern würde. Und er wollte sozusagen die Menschen vorher waschen oder für diesen Feuervorhang gut vorbereiten. Also im Bild gesprochen ins Wasser. Sodass der Feuervorhang ihnen nicht schaden kann. Nur die so gereinigten und vorbereiteten würden seiner Meinung nach durch dieses Feuer gelangen. Und dann kommt also der Messias, derjenige, der diesen Feuervorhang auslösen soll und alles verändern soll, der das Gericht bringen soll. Und was tut dieser Messias? Er verlangt für sich das Gleiche. Er verlangt für sich ebenfalls diese Taufe. Er, der eigentlich gar keiner Veränderung bedarf oder keiner Umkehr bedarf, er will es trotzdem und deswegen, weil er es trotzdem will, kehrt er alles um. Er will hineinsteigen in den Ort, der für die Sünder bestimmt ist. Genau da will er hinein. In den Jordan, wo sich alle die versammeln, die ganz down sind, richtig unten sind, die niedergedrückt von ihrem bisherigen Lebenswandel sind, die niedergedrückt sind von ihrem Gewissen, die niedergedrückt und frustriert sind von der Armut und von den politischen Verhältnissen, die nicht mehr wissen, noch ein, noch aus, die jetzt hoffen mit Johannes und dem anbrechenden Reich Gottes, kann vielleicht alles neu beginnen. Zu den Menschen, die hoffnungslos sind und jetzt gerade ein bisschen etwas sehen an Licht am Horizont, zu denen will er. Zu denen, die unten sind, die ohne Perspektive sind. Damit stellt er eigentlich alles auf den Kopf, was damals vom Reich Gottes, vom Gericht Gottes, vom Messias erwartet wurde. Kein Wunder, dass Johannes das erstmal ablehnt. Kommt nicht in die Tüte, Jesus. Du solltest hier nicht getauft werden. Wenn, dann sollte ich von dir, Jesus Christus, getauft werden, aber doch du nicht. Aber Jesus weist es zurück mit einem ganz eigenartigen Wort als Begründung. Da nehme ich jetzt die Martin-Luther-Übersetzung. Jesus sagt da, die Gerechtigkeit muss erfüllt werden. Die Gerechtigkeit, die Gott fordert. Und dieses Wort ist eigentlich erst vom Ende des Evangeliumstextes her zu verstehen. Jesus steigt, nachdem er getauft ist, triefend nass aus dem Jordan. Es tut sich eben der Himmel auf. Er sieht den Geist Gottes auf sich herabkommen. Er hört die Stimme von oben, das ist mein Sohn, der Geliebte. Unmissverständliche Worte, mit Gott engstens verbunden. Der Geliebte des Ewigen. Der das Schlamassel dieser Welt nicht meidet, sondern seine Füße wie die anderen in den Schlamm des Jordan stellt. Mit diesem einen, mit dem, der seine Füße dort hinein bewegt, in den Dreck, mit diesem dreht sich alles um. Bei den Menschen, die von den Anständigen geschnitten wurden, ja, da gab es die Richtigen, die alles richtig gemacht haben, die vielleicht auch reich genug waren dafür. Bei den Menschen, die von diesen Anständigen geschnitten wurden, ausgerechnet dahin platziert Gott mit seinem Sohn die Schnittstelle von Erde und Himmel. Sein Sohn hält sich da auf, an dieser Linie, an diesem Jordan, an dieser Schnittstelle. Und das gefällt Gott. Hier macht Gott den Einschnitt, durch den dann seine Liebe in unsere Welt einbricht. Von daher können wir ahnen, was Jesus mit dem Hinweis meinte, den er dem Johannes vorher gegeben hat: Lass es zu, dass ich getauft werde. Denn nur so können wir die Gerechtigkeit, die Gott fordert, ganz erfüllen. Die Gerechtigkeit, die Gott fordert, will nämlich, dass es wieder recht wird, dass es richtig wird auf dieser Welt. Aber angesichts der Bosheit, die in der Welt ist, geht das nur, wenn einer ganz freiwillig einen mächtigen Überschuss an Liebe hineinbringt. Und angesichts der sozialen Ungerechtigkeit, die in der Welt ist, geht das nur, wenn der, der ganz oben ist, wenn der Höchste ist, sich zu den Niedrigsten ganz freiwillig dazustellt. So können wir eigentlich sagen, Jesus, Gottes Sohn, hatte die Taufe im Jordan wirklich nicht nötig. Da hatte Johannes recht. Aber wir Menschen, wir hier, wir hatten seine Taufe nötig, damit er in diesen Einschnitt hineintritt und die Dinge umdreht und umkehrt, damit Erlösung kommt. Jetzt können wir nicht mehr untergehen, weil Jesus in alle Abgründe unseres Lebens mit hineingegangen ist. Sie werden nicht untergehen, egal was geschieht. Egal was passiert in ihrer Psyche oder in ihrer Seele oder an ihrem Körper, sie werden nicht untergehen, weil Jesus Christus in die Abgründe hineingeht, in den Schlamm. Auf diese Art und Weise, der Sohn Gottes tritt in den Dreck, in die Sünde, mitten hinein. Auf diese Art und Weise offenbart Gott die Güte und die Menschenfreundlichkeit. Die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes ist erschienen. Das ist die große, frohe Botschaft von Weihnachten und wir sehen sie noch einmal an diesem Tag und wir sehen sie die ganze Zeit durch Jesu Christi Leben hindurch. Die Güte und die Menschenfreundlichkeit Gottes ist erschienen. Also die Weihnachtsbotschaft wird uns weiter begleiten, auch wenn der Weihnachtsduft vorbei ist und die Weihnachtsbäume weggeräumt sind und irgendwo verbrannt werden oder verhäckselt werden, wenn die Krippen wieder in den Keller verbracht sind. Die Weihnachtsbotschaft, die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes ist erschienen, die wird uns weiter begleiten. Ich bin froh, dass sie mir an diesem Tag dann noch einmal entgegenkommt. Einmal auf diese besondere Art und Weise, indem wir Abendmahl miteinander feiern. Noch einmal kommt mir also diese Weihnachtsbotschaft hier im Abendmahl entgegen. Und auch einmal noch in dieser Predigtstelle. Was ich höre ist, es kann wieder ins Lot kommen, was zerbrochen ist. Ich brauche keine Angst haben vor den Abgründen. Ich bin nicht verloren. Ich gehe nicht verloren, denn die Liebe Gottes ist erschienen, um mich zu sich zu ziehen. Amen. Amen. Thank you.
Jesus Christus, unser Herr und Heiland, der für uns in diesen Einschnitt getreten ist, um bei uns zu sein, wenn wir ganz unten sind, damit wir erfahren dürfen, dass wenn wir ganz unten sind, wir ganz besonders reif sind für Gottes Liebe. Und dass wenn wir ganz oben sind, wir auch schon reif sind und nicht warten müssen, sondern hoffen dürfen, dass diese Liebe Gottes unser Leben ganz verändert. Jesus Christus hat uns dieses Mahl geschenkt, nicht nur als Erinnerung, sondern als Vergegenwärtigung und als Kraft. In diesem Mahl wird seine Liebe für uns gegenwärtig. In Brot und Wein teilt er sich selber, er selber an uns aus, gibt uns Teil an seinem Leben, an seinem Glauben und an seiner Hoffnung. So feiern wir es einmal, so wie er es mit seinem überliefert hat und ermöglicht hat. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, da nahm er das Brot und dankte und brach's. Und er gab es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl. Und auch diesmal dankte er. Noch diesmal gab er diesen Kelch seinen Jüngern und sprach, nehmt und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund Gottes in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Lasst uns beten. Jesus Christus, aus Liebe und aus Demut heraus uns gegenüber zur Rettung, hast du dich geschenkt in diesem Sakrament, noch einmal neu für uns erreichbar gemacht, hast du dich. Wir danken dir und bitte, lass uns jeden Tag aus dem Reichtum deiner Liebe schöpfen. Und hilf uns dazu, unseren Brüdern und Schwestern in Liebe zu begegnen und deine Liebe in die Welt zu tragen. Und so beten wir, Vater, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. Thank you.
bin das Licht der Welt. Und wer an meiner Seite ist und mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Also lebt und geht im Licht unseres Herrn Jesus Christus.
Amen. Amen.
Ewiger, wir danken dir für deinen Sohn, unseren Bruder, unseren Heiland, unseren Retter, den Liebhaber unserer Seele, der uns trägt, das Leben bis hinein in die Ewigkeit. Wir danken dir für deinen Sohn, er hat das Licht in eine wirklich finstere Welt gebracht. Wir beten für uns, wenn wir unseren dunklen Seiten, unseren Schattenseiten begegnen. Lass uns nicht an uns verzagen. Hilf uns, dass wir in solchen Momenten uns an deinem Leuchten, an deiner Gnade und an deiner Kraft erfreuen können. Wir bitten dich, dass wir uns an den Anfang erinnern, jeden Schritt und jeden Tritt. Dass wir uns daran erinnern, dass wir eingetaucht sind in bedingungslose Liebe und dass diese aus unserem Herzen deswegen herausfließen kann. Gott, wir denken besonders an die Menschen, die von Unglück betroffen sind, in fernen Ländern, Paris, hier bei uns. Wir bitten dich, lass dein Erscheinen in der Welt, deine Gegenwart ihnen und uns zum Hoffnungslicht werden. Wir denken an die Leidenden und Kranken und Sterbenden. Wir denken an die, die sich schweren Operationen unterziehen lassen müssen. Und wir beten für die Trauernden und Trauernden. Wir bringen dir die Menschen, die du uns aufs Herz gelegt hast. Wir bitten dich, dass ihnen dein Licht entgegenstrahlt. Und wir bitten dich darum, dass wir die rechten Worte finden, bei ihnen zu sein, die richtigen Zeugen deiner Liebe sein zu können. Herr, segne die Glaubenden, behüte die Liebenden und bewahre in uns allen die Hoffnung. Amen.
Amen.
Empfangt den Segen Gottes.
Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.
Amen.
Thank you.